Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anwurf, der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Robin Killemann-Bulitz und zu Gast heute nach dem zweiten Hauptrundenspiel der deutschen Handballnationalmannschaft habe ich einmal mehr Niklas Pretin. Hallo.
Guten Abend, Robin. Du warst vor Ort. Hast du schon einigermaßen alles verkraftet? Wie ist der Puls? Bist du schon wieder runtergekommen? Und wie geht's dir nach dem Abend?
Ja, also die 20 Minuten Halbzeit, muss ich sagen, haben mir gut getan, um ein kleines bisschen runterzukommen. Ich würde sagen, Handballkampf beschreibt dieses Spiel relativ gut. Das Ergebnis spricht für sich. Wir sehen am Ende einen 22-22, das von unglaublich starken Abwehrreihen und noch viel stärkeren Torhütern dominiert wird, dieses Spiel. Und lass uns von mir aus direkt in die Analyse starten und vielleicht ja mit dem Auftakt, mit der ersten Halbzeit, sage ich mal, beginnen. Wir haben nach knapp 10 Minuten, glaube ich, 6 oder 7 Tore gesehen gehabt, nur ein total zerfahrener Beginn mit einem ja extrem starken Andy Wolf, der nur noch getoppt wurde vom österreichischen Torhüter. Irre, was dort gerade in der Anfangsphase gespielt wurde, aber auch wie das Niveau des Torhüters auf österreichischer Seite gehalten wurde, oder?
Absolut. Was auf deutscher Seite natürlich erstmal aufgefallen ist, ist, dass im Vergleich zu vielen anderen Leuten, zu vielen anderen Spielen andere Leute angefangen haben. Es waren ja diesmal Heimann und Weber drin für Knorr und Köster im Angriff. Oh, und da muss ich auch sagen, das war am Anfang schon extremes Gewürge, was es im Angriff da gab. Es war alles sehr, sehr statisch. Es wirkte auch irgendwie so mutlos für mich. Gerade jetzt auch die beiden Neuen, die reingekommen sind, will ich jetzt eigentlich nicht direkt in die Pfanne hauen, aber haben auch beide ja sehr, sehr unglücklich agiert. Und dann ist es leider wie so oft, wie man jetzt schon so oft den Eindruck hatte, dass sich Deutschland ein bisschen bei Andreas Wolf bedanken muss, dass der Rückstand nach 10 oder 15 Minuten nicht schon weitaus höher ist und er da direkt wieder ein paar wegfischt, oder? Hast du irgendwie den gleichen Eindruck?
Absolut. Du hast die ja etwas überraschende Aufstellung angesprochen. Philipp Weber hat auf der Mitte begonnen, Sebastian Heimann auf der Links. Ich glaube, das war so ein bisschen dem Island-Spiel geschuldet, weil es da in der Crunch-Time auch schon wieder sehr, sehr knapp wurde. Hat sich Alfred Gislason vielleicht gedacht, diesmal am Anfang Juri Knorr und Julian Costa zu schonen, um sie dann in der heißen Phase reinzuschmeißen. Am Ende haben beide doch sehr, sehr viel wieder gespielt, weil er seine Entscheidung, Philipp Weber starten zu lassen, Sebastian Heimann starten zu lassen, ja relativ schnell nach diesen 10, 15 Minuten revidiert hat. Die Statistiken, die Zahlen sprechen für sich. Philipp Weber sehr, sehr glücklos engagiert agiert, aber sehr glücklos leider auch agiert. Hat sich in den ersten 10 Minuten 2 Würfe genommen. Eins wurde ihm abgepfiffen wegen Schritten. Das andere wurde ihm abgepfiffen wegen eines Stürmerfouls. Der Torwart hat 2 Bälle gehalten. Ein Fehlpass ins Aus. Also wirklich maximal unglücklich reagiert. Sebastian Heimanns erster Wurf aus knapp 9 Metern wurde vom Torwart gefangen. Von Konstantin Möstl, auf den wir gleich sicherlich noch zu sprechen kommen. Ja, also dieser Versuch, sage ich mal, von Alfred Gislason, muss man leider sagen, ja, ist ein bisschen nach hinten losgegangen, sodass man von Anfang an einem Rückstand hinterhergelaufen ist.
Bei Knorr muss man jetzt natürlich noch dazu sagen, er war gesundheitlich schon angeschlagen im Island-Spiel, ist jetzt rausgekommen und es war wahrscheinlich dann auch noch ein Grund, ein ziemlich großer Grund sogar, weshalb er dann weniger spielen sollte, was dann nicht so gut funktioniert hat. Fandest du das denn nachvollziehbar, dass dann Weber und Heimann reingekommen sind? Oder hättest du dir eher vielleicht auch andere Personalien gewünscht? Es gab ja im gesamten Kader auch eine Veränderung im Vergleich zu einem vergangenen Spiel. Und zwar war Nils Lichtlein ja zurück und Uschins dafür draußen. Hättest du dir da vielleicht gewünscht, dass man Lichtlein direkt mal ins kalte Wasser wirft und den starten lässt? Oder hättest du das gemacht, wie Gislason es am Ende auch geregelt hat?
Auf der einen Seite kann ich verstehen, dass er Heimann auf halb links auf jeden Fall die Chance gibt, weil Heimann bisher meiner Meinung nach nicht wirklich schlecht gespielt hat. Er hat eine okay, durchschnittlich gute EM bisher gespielt. Philipp Weber, muss ich sagen, wirkt auf mich einfach immer ein bisschen wie ein Fremdkörper in dieser Mannschaft, was die Spielabläufe etc. angeht. Und ich glaube, dass man die Österreicher vor etwas mehr Problemen stellte und etwas mehr überrascht. Also, dass wir überrascht waren von dieser Aufstellung, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, man hätte sie nachhaltiger besser überraschen können mit Nils Lichtlein auf der Mitte, zwei Linkshänder damit auf der Platte. Ich glaube, das hätte den Überraschungseffekt so ein bisschen, ja, zum Vorteil des deutschen Teams, glaube ich, gezogen. Nur so konnten die Österreicher ja mit einem starken Rückhalt im Tor den Deutschen relativ schnell den Zahn ziehen. Und nach 15 Minuten stand mit zwei, drei Tore Rückstand und dem wurde immer hinterhergelaufen und der wurde auch nie wirklich verkleinert. Eher ist er dann gewachsen, auch noch hinten raus in der zweiten Hälfte. Auch wenn sich Deutschland zur Halbzeit, sage ich mal, auf ein Tor rankämpfen konnte, was man dann Andreas Wolf natürlich zu verdanken hat. Er hat die ersten 2 7 Meter gehalten. Er hat fast alle Würfe von außen weggenommen. Nur das deutsche Spiel war, im Endeffekt von Anfang an zu statisch, würde ich behaupten. Und das ist eine Kritik oder ein Kritikpunkt, der schon ja, in den Spielen zuvor so ein bisschen immer wieder aufgekommen ist. Hast du das ähnlich gesehen oder was würdest du noch als Problemfelder, sage ich mal, zumindest in Halbzeit 1, dann natürlich auch übergreifend in Halbzeit 2 ausmachen?
Das statische Spiel, da gehe ich definitiv mit. Das umfasst aber jetzt für mich nicht nur Weber oder auch Heimann, die angefangen haben, sondern auch Juri Knorr ganz klar. Den ihnen gab es ja auch schon nach dem Island-Spiel ein bisschen Kritik. Auch Kretschmer hatte sich da recht weit aus dem Fenster gelehnt, wie ich das mitbekommen hatte. Ich verstehe den Kritikpunkt auf jeden Fall, weil es ist halt sehr, sehr viel aus dem Stand. Es gibt kaum Auslösehandlungen. Und dann ist es auch schwierig, seine Abwehr in Bewegung zu bringen. Dann ist auch manchmal viel Zufall dabei. Finde ich auch ein bisschen schwierig. Und als generelle Problemzone würde ich dann auch die gesamte rechte Seite sogar anprangern. Also egal, ob es jetzt Kastening auf rechts außen ist oder die beiden Halbrechten mit Häfner oder Steinert, ging ja eigentlich gar keine, also überhaupt keine richtige Gefahr von aus. Kastening ist super wild in der ersten Halbzeit, leistet sich da Ballverluste, verwirft freie Würfe am laufenden Band quasi. Gislason war ja auch im Nachgang extrem kritisch den dreien gegenüber, hat genau das angesprochen, dass da überhaupt keine Gefahr gibt. Also das so ein bisschen im Verbund, dass die Mitte schon statisch ist, dazu dann von rechts nichts kommt, braucht man sich dann natürlich auch nicht wundern, dass insgesamt nicht viele Tore fallen.
Definitiv. Ich glaube auch, dass Alfred Gislason so ein bisschen im Laufe des Spiels mit seinem Latein am Ende war, was er auf rechts noch machen soll. Weil du ja extrem viele Wechsel gesehen hast. Also es hat angefangen, Kai Häfner und Timo Kastening. In der ersten Halbzeit wurde das schon umgestellt auf Kai Häfner und Christoph Steinert. Dann spielten Christoph Steinert und Timo Kastening. Auf einmal spielten Nils Lichtlein und Christoph Steinert. Also das waren Konstellationen, die in einer Taktung von teilweise 4 Minuten, 5 Minuten durchgewechselt wurden. Und ja, ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, ob Alfred Gislason sich damit dann unbedingt einen Gefallen getan hat, Nils Lichtlein zum Beispiel gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Also ohne dass er sich einen Wurf genommen hat, musste er wieder raus. Dann wurde Kai Hiefner wieder die Chance gegeben. Also es war, finde ich, auch ein bisschen wild im Sinne des Wechselspiels auf dieser rechten Seite. Und da hätte ich mir vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Konstanz gewünscht, auch wenn natürlich die, die gespielt haben, jetzt nicht die Leistung gezeigt haben, die man sich von ihnen erhofft hat oder gewünscht hat, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz müssen wir, ja, glaube ich, den Elefant im Raum ansprechen, den wir uns, sage ich mal, noch nicht genähert haben. Und das ist Konstantin Möstl im Zusammenspiel mit der deutschen Chancenverwertung, die absurde Züge angenommen hat, schon in der ersten Halbzeit. Ich glaube, nach 15 Minuten hat das deutsche Team 4 Tore geworfen.
Ja, also es war unfassbar, gerade was von den beiden Außenpositionen vergeben wurde. Jetzt nicht nur von Kastening, sondern auch auf der anderen Seite von Lukas Mertens, der ja so ein bisschen als Mr. Zuverlässig immer gilt, immer sehr, sehr gute Quoten hat. Ich weiß nicht, erinnerst du dich zum Beispiel an diesen einen ganz, ganz halbherzigen Heber von links außen, den er sich nach dem Abpraller fängt? Da dachte ich mir, wenn der Möstl den nicht hält, der wäre wahrscheinlich gar nicht angekommen im Tor, so lasch war der. Wir haben diesen Typen so dermaßen warm geworfen. Haben wir gerade nachgeguckt. Er ist jetzt mittlerweile der Torhüter mit den meisten Paraden im ganzen Turnier. 59 hat er jetzt damit sogar Andreas Wolf überflügelt um zwei Paraden. Das ist für ihn natürlich absolut irre. Und auch ein gutes Schaufenster, die EM. Wechselt ja jetzt zwar nach Lemgo, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da der ein oder andere größere Verein auch schon mal hinschaut, was er macht. Weil für viele wird er ja.
Ich hoffe nicht. Also, ich als bekennender Lemgo-Fan war für mich heute das einzig Positive an diesem Spiel, die Meldung, dass der gute Mann nach Lemgo kommt, muss ich sagen. Aber du hast diesen halbherzigen Heber angesprochen von Lukas Mertens. Mir fällt ein halbherziger, wirklich komischer Dreher von Juri Knorr in der ersten Halbzeit ein. Dann fällt mir ein Dreher von Julian Köster ein. Also irgendwann waren alle, hatte ich das Gefühl, mit ihrem Latein am Ende und wussten gar nicht mehr, wie sie überhaupt noch werfen sollen, was sie noch versuchen sollen. Und das Verrückte bei der ganzen Sache fand ich, du hast es in der Halle gemerkt, du hast es ganz klar gesehen. Ich weiß nicht, ob es an den TV-Geräten so sehr rübergekommen ist, aber es wirkte so, als ob das deutsche Team wirklich viel, viel besser ist. Es waren viel mehr klare Chancen für die deutsche Mannschaft als für die Österreicher. Die Österreicher haben lange Angriffe gespielt, viele Schlagwürfe genommen, viele, viele, viele erzwungene Tore. Und bei Deutschland lief es in der ersten Halbzeit eigentlich. Es wurde sehr häufig von 6 Metern abgeschlossen oder innerhalb 9 Metern. Nur so habe ich eine deutsche Nationalmannschaft noch nicht einen Torhüter warm werfen sehen wie in dem Spiel. Das war nicht mal so schlimm wie gegen Frankreich, als wir Rémy Desbonnier damals komplett on fire gebracht haben. Also das hier war nochmal ein ganz anderes Level, was auch durch die Bank von den Spielern zugegeben wurde, wie wir nachher auf jeden Fall noch in den Stimmen hören werden.
Ja, ich finde, man hat ja auch irgendwie die ganze Zeit auf diesen Wendepunkt gewartet. Wann schafft es Deutschland endlich mal, 5, 6 Tore nacheinander zu werfen? Aber es kam dann relativ schnell dieses Gefühl bei mir, dass es überhaupt nichts mehr gibt, was jetzt wirklich Hoffnung auf Besserung macht. Es waren ja nicht nur diese Abschlüsse, es waren auch so viele leichte Ballverluste, wo dann ins Ausgeworfen wird, wo dann nochmal ein technischer Fehler fabriziert wird. Ich habe im Kopf, dass es am Ende 11 waren. Also wenn es falsch ist, tut es mir leid, aber 11 technische Fehler sollte ja auf dem Niveau eigentlich für eine ganze Hauptrunde reichen.
Das passt doch gut hin, ja.
Das in Kombination mit all diesen freien Fehlwürfen kannst du dann eigentlich am Ende fast nicht mehr kompensieren. Und da kann man, ja, wie wir es eben schon mal angesprochen hatten, eigentlich fast nur an die Wolf danken, dass man nur mit einem Tor Rückstand in die Halbzeit geht und da überhaupt noch irgendwas so richtig möglich ist. Weil angriffstechnisch kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich eine deutsche Nationalmannschaft mal auf einem so niedrigen Niveau gesehen habe. Das war ja auf allen Ebenen brutal schlecht und mir wird jetzt auf Anhieb niemand auffallen, der da auch nur ein bisschen positiv herausgestochen ist. Also vielleicht kann man in der ersten Halbzeit noch sagen, es kam mit Köster und Knorr ein bisschen mehr Schwung rein, aber im Endeffekt war es ja auch nichts Weltbewegendes.
Definitiv nicht. Du hast die technischen Fehler angesprochen. 4 an der Zahl gab es in der gleichen, sind aus der gleichen Situation entstanden, nämlich, dass ein Wechsel gespielt wird von der Mittelposition. Zweimal war es Juri Knorr, einmal Julian Köster und einmal Kai Häfner, der von halb rechts rüberzog, um dann Julian Köster respektive Juri Knorr zu holen zum Wechsel. Und die Abstimmung stimmte einfach nicht. 4-mal war es die gleiche Situation, dass derjenige, der den Wechsel von der Mittelposition angezogen hat, auf den Halblinken, der rumkommen sollte, den Ball ins Ausgepasst hat. Also sowas darf dir einmal passieren, maximal 2-mal in 60 Minuten, aber es ist 4-mal einfach passiert, der gleiche Fehler. Und ja, das ist einfach zu viel. Ich weiß nicht, also es waren alle von der Rolle. Und das, obwohl man eigentlich vor den Österreichern hätte gewarnt sein müssen, in so eine starke Vorrunde, wie die gespielt haben. Und ja, dass es zur Halbzeit, wie gesagt, nur mit einem Torrückstand in die Pause ging, war wirklich auch Andreas Wolf geschuldet. Und ja, wenn wir vielleicht nach einer kurzen Pause gleich mal die zweite Halbzeit uns anschauen, wie dieser Verlauf war und wie es dann, ja, glücklicherweise, muss man sagen, noch zu diesem Unentschieden gekommen ist, dann, ja, müssen wir einfach von einem Kraftakt, sage ich mal, sprechen. Aber das machen wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung und hören uns wieder hier bei Anwurf der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de. Und da sind wir wieder zurück bei Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de und blicken auf das 22-22 der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Österreich im zweiten Hauptrundenspiel. Wir haben es gerade schon erwähnt, die deutsche Mannschaft geht mit einem Ein-Tore-Rückstand in die Pause, hatte sich wieder rangekämpft nach einem Drei-Tore-Rückstand und man hatte eigentlich die Hoffnung, dass es jetzt ja den Weg geht, den man erwartet hatte, nämlich dass die Deutschen das Spiel an sich reißen. Aber nach einem ausgeglichenen Beginn der zweiten Hälfte, Niklas, kam es dann zu einem erneuten Bruch im deutschen Spiel. Wie erklärst du dir das?
Es ist ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an der Ausgangssituation liegt, dass dieser Sieg einfach enorm wichtig für die ganze Gruppenkonstellation gewesen wäre. Ich finde, was man direkt gemerkt hat, ist, dass durch diese drei, vier oder in der Spitze waren sogar fünf Tore Führung der Österreicher auch direkt diese ganze Halle ruhig war. Ich habe die Lanxess-Arena in Köln, glaube ich, noch nie so leise erlebt. So kam zumindest am Fernseher rüber. Ich weiß nicht, wenn es vor Ort anders war, korrigiere mich gerne, aber für mich war das eine gefühlte Schockstarre von allen, was da passiert ist. Ich denke, die Jungs haben sich einfach wahnsinnig viel vorgenommen in der Halbzeit, wurden von Alfred Gieslason noch mal richtig gepusht, was er ja auch schon in der ersten Halbzeit in Auszeiten versucht hat, aber auch nicht so richtig die Wirkung erzielt hat. Und dann ist aber relativ schnell einfach klar geworden, dass sich nichts im Angriffsspiel so wirklich verbessert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das mental für einige sehr, sehr schwer war, in diesem Moment zu verarbeiten, weil man ja auch, ja, wenn 20.000 in der Halle sind, du willst ja die ganzen Leute auch nicht enttäuschen. Es ist eine riesige Stimmung da, es ist deine Heim-EM, es ist dein Moment. Und wenn du dann merkst, dass in so einem wichtigen Spiel wirklich gar nichts zusammenläuft, ja klar, es kann dann schon extrem schwierig werden in solchen Momenten.
Absolut, absolut. Man hat gemerkt, dass zu Beginn der zweiten Halbzeit der Wille da war, dass die ersten 5 Minuten auch gut funktioniert hat. Nur dann Konstantin Mössl ja wieder den Schalter umgelegt hat, sage ich mal, und einfach genauso weitergemacht hat wie in der ersten Halbzeit und Wurf um Wurf der deutschen Spieler pariert hat, weggenommen hat und wieder zurück in den Köpfen, sage ich mal, war. Und ja, besonders im Kopf von Timo Kastening in meinen Augen in diesem Spiel. Timo Kastening hat es auch im Gespräch nach dem Spiel zugegeben und ganz klar auch davon gesprochen, dass er dass er ein schlechtes Spiel abgeliefert hat. Und dass Österreich dann so Minute 40, 45 circa auf 5 Tore davonziehen konnte, lag auch mit an ihm, muss man ganz ehrlich sagen, weil er sich innerhalb kürzester Zeit 3 Würfe genommen hat. Ein 7 Meter und 2 komplett freie Bälle von außen. Er hat keinen davon reingemacht. Und in dem Moment kocht die österreichische Bank, kochen die Spieler der Österreicher auf dem Feld. Mössl wächst über sich hinaus. Und in der Lanxess Arena hörst du auf einmal, wie österreichischen Fans Party machen. Und da dachte ich, oh Gott, jetzt kippt das Spiel. 5 Tore Führung für Österreich. Die Halle verstummt so langsam, die deutschen Fans in der Halle. Und ja, Ratlosigkeit macht sich bei den deutschen Spielern breit. Und ja, da drohte das Spiel eigentlich zu kippen, beziehungsweise, wenn du mich ehrlich fragst, würde ich sagen, habe ich in dem Moment bei Minute 48 ungefähr, wo es diese 5-Tore-Führung noch gab, nicht mehr dran geglaubt, dass da noch ein Punkt zu holen ist, sondern dass dieses Spiel in die Hose geht. Aber dann ging weiß ich nicht, ein unglaublicher Ruck durch die deutsche Mannschaft und hinten wurde komplett dicht gemacht.
Ja, genau. Du meinst wahrscheinlich dann den Zeitraum ab der 50. Minute circa, wo dann aus dem völligen Nix ein Bruch im österreichischen Spiel ist und sie haben auch wirklich seit der 50. Minute dann kein einziges Tor mehr geworfen. Wer bei Deutschland, finde ich, richtig gute Energie reingebracht hat, war dann Rune Dahmke. Hat sich
Unglaublich.
unglaublich, hat sich zwar nur einen Wurf selbst genommen, aber ich fand es überragend zu sehen, wie er nach jeder Aktion das ganze Publikum anpusht, wie viele Bälle er auch hinten holt. Auch wie er sich gegen den österreichischen Kreisläufer Wagner, der
Yes.
ungefähr das Fünffache von ihm selbst wiegt, erwehrt, er sich dagegen mit aller Macht gegen diese Niederlage stemmt. Er ist mir da sehr, sehr positiv noch herausgestochen, zwischen den ganzen anderen Sachen, was eben der Brechstange ging. Aber klar, das ist dann auch wieder sowas, was irgendwie schwierig zu erklären ist. Österreich hat eigentlich das Ding schon gewonnen. Ich hätte es mir, wie du auch, ich hätte es mir nicht mehr vorstellen können, dass da für Deutschland irgendwas zu holen ist, nicht ansatzweise, zu keiner Sekunde. Und dann geht da plötzlich gar nichts mehr. Und die werfen einen nach dem anderen an den Pfosten, an die Latte, haben natürlich auch brutales Pech dabei, muss man auch sagen. Und Deutschland schafft es da Stück für Stück, auch mit Hilfe der Zuschauer, diesen Rückstand nochmal abzuknabbern, sodass es dann am Ende wirklich nochmal eine enge Crunch-Time gibt.
Unglaublich. Also Deutschland hat stark gespielt, sage ich mal, bis zum 22-21. Da haben sie einen Lauf von 4 Toren, es steht 22-17. Deutschland kriegt einen Lauf von 4 Toren. Aber dann beobachtest du einfach so 3 Minuten, beziehungsweise 4 Minuten, 3 Angriffe der deutschen Mannschaft und 3 Angriffe der österreichischen Mannschaft, bei denen gar kein Tor fällt. Also das war so ein richtiger Zermürbungskampf dann nur noch, auch nur noch geprägt von Fehlern. Bei den Österreichern muss ich sagen, verstehe ich es ehrlich gesagt. Die reißen sich gefühlt die Lunge raus bei so einem Spiel gegen Deutschland. Eigentlich schon die ganze Europameisterschaft. Lukas Hutecek, Nikola Bielik spielen durch. Ne? Also die kriegen so gut wie gar keine Lastung. Außer vielleicht mal in der Abwehr ein bisschen Verschnaufpausen. Aber ansonsten reißen die Kilometer um Kilometer ab, dass denen vielleicht hinten raus das letzte Müh Konzentration fehlt. Ist verständlich. Dann ist Andreas Wolf natürlich auch da, zieht denen so ein bisschen den Zahn, wie er's ja gefühlt jedem Spieler gemacht hat. Aber Deutschland stellt sich dann auch so schwer an. Und dann wird das Spiel immer statischer. Wir haben im ersten Teil schon darüber gesprochen, wie statisch das Spiel war. Und in den letzten, sag ich mal, 5 Minuten bis zu diesen 22, 21, also und danach war es einfach nur noch statisches Handballspiel. Juri Knorr steht, guckt, entweder geht er selber in die Lücke oder holt Julian Köster, der versucht, ein 1 gegen 1 zu ziehen und das war. Da wurde gar nicht mehr ein taktisches Handballspiel gespielt. Und das weiß ich nicht, ob das im Sinne des Erfinders ist, dass Deutschland so spielen möchte.
Ja, ich finde, man hätte da fest den Eindruck gewinnen können, dass beide Mannschaften gar nicht das Spiel gewinnen wollten. Also klar, Österreich hatte ein paar Spieler, ich habe auch gerade mal nachgeguckt, Hutecek zum Beispiel hat wirklich über 58 Minuten gespielt, das ist natürlich absoluter Wahnsinn und auch völlig verständlich, wenn da mal ein paar Prozent Konzentration am Ende verloren gehen. Aber sind sich wahrscheinlich alle einig, dass es kein handballerischer Leckebissen war, schon gar nicht in den letzten 10 Minuten. Es war schon sehr, sehr schwer anzugucken. Und auch irgendwie ein bisschen symptomatisch für mich, dass Christoph Steinert dann, der eigentlich im Angriff bis dahin völlig abgetaucht ist, gefühlte -3 Aktionen hat, ne? Sich dann das Herz fasst und diesen entscheidenden Wurf noch zum Ausgleich raushaut. Es passt irgendwie so zu diesem Spiel, dass es dann noch genau so auf diese Art fällt.
Es ist komplett irre. Genau das Gleiche habe ich auch gedacht, als Christoph Steinert hochsteigt und diesen Unterarmwurf aus dem Sprungwurf zieht. Boah, weiß ich nicht. Also da ging mir wirklich kurz der Puls, weil von ihm hatte ich jetzt irgendwie nicht so erwartet, dass er sich diesen Wurf nimmt, als er dann drin ist. Das ist natürlich pure Ekstase. Und dann holt sich das deutsche Team ja auch tatsächlich noch den Ball mit 12 Sekunden auf der Uhr.
Es waren sogar
Und
16 und das verstehe ich wirklich nicht.
wie man es nicht schaffen kann, einen Angriff mit vernünftigem Torabschluss in 16 Sekunden im modernen Handball zu spielen, ist für mich absolut fragwürdig. Also der Ball wurde einfach viel zu langsam nach vorne getragen und die Österreicher haben nicht mal eine offene Manndeckung an die Mittellinie oder ähnliches gespielt. Also da muss eine Kreuzung für Julian Köster kommen, der muss aus 9, 10 Metern die Fackel nehmen, aber nicht dann irgendwie der direkte Freiwurf, der es dann geworden ist, sage ich mal. Da wurde dann wieder ein Harakiri-Pass von Juri Knorr auf Julian Köster irgendwie an den Kreis gespielt. Dass es den Freiwurf meiner Meinung nach überhaupt gab, war schon Goodwill der Schiedsrichter, weil man hätte auf Fuß von Julian Köster einfach abhalten können in der Situation. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Deutschland dieses Handballspiel gewonnen hätte, das wäre, muss ich leider ganz ehrlich sagen, sowas von unglaublich unverdient. Und es wäre die einzige Führung im ganzen Spiel gewesen. Ich dachte schon, jetzt wird hier alles auf den Kopf gestellt. Aber das ist gut. So ist es dann doch nicht gekommen. Und das Unentschieden muss man ganz einfach sagen. Würde ich dich natürlich auch nochmal zu fragen. Aus meiner Sicht ist dieses Unentschieden schmeichelhaft für Deutschland.
Aus meiner Sicht ist es absolut schmeichelhaft. Und ich würde sogar so weit gehen, es ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber dass ich auch gar nicht so ganz verstehen kann, wieso Österreich diesen Punkt wie einen Sieg gefeiert hat. Ich würde mich an deren Stelle würde ich mich wirklich schwarz ärgern gegen diese deutsche Mannschaft, die in allen Bereichen, außer Andreas Wolf vielleicht mal ausgenommen, unterirdisch war, nicht gewonnen hat. Weil wenn ich 10 Minuten vor Schluss mit 5 Toren vorne bin und bei Deutschland im Angriff gar nichts geht, und mir dann 10 Minuten auch nichts einfällt, beziehungsweise ich auch nichts treffe, boah, dann würde ich mich einfach nur brutal ärgern am Ende, dass da nicht auch noch ein Sieg bei rausgesprungen ist. Weil für sie wäre es ja auch eine riesige Möglichkeit gewesen, jetzt einen gewaltigen Schritt Richtung Halbfinale zu machen. Sie haben jetzt natürlich immer noch alle Chancen, natürlich auch bessere als Deutschland. Aber das wäre ja jetzt nach dem Punktgewinn gegen Kroatien und auch gerade gegen Spanien nochmal ein richtiges Statement für sie gewesen, wenn sie das einfach runtergespielt hätten, beziehungsweise dann auch ihren letzten Angriff vernünftig zu Ende gespielt hätten und nicht ins Ausgeworfen hätten.
Es ist lustig, dass du es ansprichst, Niklas. Eine gefühlte Steilvorlage, denn genau diese Frage, die du gerade in den Raum geworfen hast, habe ich nach Abpfiff in der Mixzone Robert Weber gestellt. Wieso dieser Punkt gefeiert wurde. Und er nannte es ein erzwungenes Feiern. Aber lass uns doch vielleicht Robert Weber und weitere Spieler wie zum Beispiel Andy Wolf, aber auch den Man of the Match, Konstantin Mössl und Co. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung selber zu Wort kommen lassen. Denn wir haben viele Stimmen für euch eingefangen und hören uns diese Stimmen nach einer kurzen Pause an. Und danach schauen wir noch einmal auf die Spiele in der, die weiteren Spiele in der Hauptrundengruppe, die Ungarn, die Kroaten, die Isländer, die Franzosen. Und auch noch auf das Topspiel vom gestrigen Abend aus der anderen Hauptrundengruppe, nämlich Dänemark gegen Schweden, wo es auch in der Crunchtime kurz vor Ende zu einer, ja, zu kontroversen Schiedsrichterentscheidungen kam. Aber das alles nach einer kurzen Werbepause und danach die Stimmen für euch vom deutschen Spiel hier bei Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de.
Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen in unserem Podcast. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich werde euch natürlich dadurch begleiten, dass ich so ein bisschen das anspreche, was Robin aufgesammelt hat in Köln an Stimmen. Und wir wollen da zuerst mal das Interview von ihm hören mit Julian Köster, wie er denn diese Partie einschätzt.
Julian Köster, das war heute, glaube ich, einer der größten, ja, eines der größten Kampfspiele, die man, ja, seit langer Zeit gesehen hat. Nimm uns mal mit rein, wie aufreibend, wie fordernd war das?
Ja, war schon sehr kampfintensiv, wieder sehr körperlich. Ich finde, wir stellen eine gute Abwehr mit einem wieder starken Andy Wolf hinten drin. 22 Gegentore sprechen da, glaube ich, für sich. Sind halt vorne leider nicht konsequent genug.
War der österreichische Keeper dann irgendwann so ein bisschen, wie man sagt, in euren Köpfen?
Ja, ich glaube, wir spielen uns gute Chancen raus, nutzen die einfach nicht richtig. Und ja, dann kommt er vielleicht in so einen kleinen Rausch und kommt nochmal ein paar mehr dran.
Noch ist nichts verloren. Diese Hauptrundengruppe ist irgendwie total offen. Vielleicht die Franzosen klar vorneweg, aber immer noch alle Chancen. Glaubst du, da geht noch was mit der Truppe, also mit den Zuschauern hier im Rücken, gerade in der Lanxess Arena?
Ja, absolut. Ist egal, wo wir spielen. Wenn wir für Deutschland spielen, wollen wir jedes Spiel gewinnen und so gehen wir auch in das nächste Spiel.
Danke dir.
Das war Julian Köster und jetzt wollen wir mal Johannes Goller hören. Der Kollege Robin hat reingehalten, was er auch den wartenden Journalisten erzählt hat. Deswegen wird es das ein bisschen gestückelt geben ohne Fragen, aber ich denke trotzdem mit Sicherheit sehr interessant, was er zu sagen hat.
Ja, wahnsinnig groß. Wir haben uns viel mehr ausgerechnet. Wir wollten jetzt unsere Hausaufgaben machen, nämlich die 2 Punkte mitnehmen. Und jetzt sieht die Konstellation natürlich ein bisschen anders aus. Vor allem müssen wir aber den Kopf hochkriegen, wenn wir mit erhobenen Hautes aus diesem Turnier rausgehen wollen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Spiel muss man auch an sich betrachten. Und es ist egal, in welcher Konstellation, wenn du einen Gegner so ins Spiel lässt, wenn du so viele freie Möglichkeiten vergibst, dann ist es unglaublich schwer. Egal, ob der Druck riesig ist oder nicht, es war einfach nicht gut genug. Natürlich werden wir uns hinsetzen, wir werden das besprechen, wir werden aber auch über andere Sachen sprechen und uns aneinander hochziehen, weil wir sind nach wie vor eine super Truppe und auch das wird uns nicht brechen. Und deswegen bin ich optimistisch, dass wir den Kopf hochkriegen. Kopf hochkriegen reicht aber nicht, weil wir müssen auch besser Handball spielen als heute und auch als gegen Island.
Aber was ich eben schon angesprochen habe, wenn natürlich so viele Bälle verloren gehen, wenn der Torwart so gut ist, dann wird das Angriffsspiel natürlich ein bisschen unsicherer, ein bisschen unflüssiger. Und genau das ist heute leider passiert. Ja, Atmosphäre in der Halle über 60 Minuten super, aber dann natürlich umso mehr, als wir rankommen. Es ist stark kämpferisch, dass wir ins Spiel zurückkommen. Aber ja, auch in Unterzahl beenden wir. Also von daher müssen wir den Punkt mitnehmen, aber ist natürlich trotzdem nicht gut genug mit unseren Ansprüchen.
Ja, das waren doch deutliche Worte von unserem Kapitän. Was soll man da groß noch hinzufügen? Also da ist mit Sicherheit einiges im Argen. Wir wollen natürlich noch ein paar weitere Leute zu Wort kommen lassen. Da möchte ich jetzt dann auch mal überleiten an den lieben Kollegen Timo Kastening, der auch am Mikrofon Rede und Antwort stand.
Mehr hätte ich dir vorher auch gesagt. Und trotzdem holen wir am Ende einen Punkt und haben vielleicht sogar noch die Chance auf den Sieg. Und wir haben ja zwei wichtige Spiele und ich glaube, wir müssen einfach auch optimistisch bleiben. Wir müssen uns in der Kabine die Meinung geigen. Wenn jemand mal unzufrieden ist, dann darf das auch gerne mal sein. Und ich glaube, jetzt geht es um den Teamerfolg. Ich glaube, jetzt sind jegliche Eitelkeiten fehl am Platz. Egal, ob du spielst, ob du ausgewechselt wirst oder mal nicht im Kader stehst. So ist der Sport. Wir wollen jetzt ins Halbfinale. Wir hoffen, dass die Franzosen die Österreicher schlagen. Und dann wollen wir unsere Chance aufs Halbfinale wahren, dann wenn wir gegen die Ungarn gewinnen. Ja, noch liegen wir nicht am Boden, aber wir sind auf Schützenhilfe angewiesen und dementsprechend optimistisch bleiben und sich auf Köln übermorgen freuen. Nee, heißer waren die auf keinen Fall. Ich glaube, das ist immer, wenn du als vermeintlicher Underdog dann den Großen am Rande der Niederlage hast, dann sehe ich keine einzige Mannschaft, egal ob es FC Barcelona zur Prime war oder wir heute, wie die Gockel über den Platz laufen. Ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Also dementsprechend haben wir uns dann eher versucht, intern zu motivieren. Du nickst dir zu, du sagst, komm Junge, jetzt geht's weiter. Anstatt da dann den großen Max da auf dem Spielfeld zu machen. Also ich kann da auch nur an mich denken, wenn du da ein schlechtes Spiel machst, dann wenn es ja nicht wie ein Gockel über den Platz, sondern versucht sich erstmal zurück ins Spiel zu kämpfen. Und ich glaube, das ist ganz normal.
Ja, also er hatte nicht den Eindruck, Timo Kastening, wir haben es gerade gehört, dass der Gegner heißer gewesen ist, aber natürlich klar, der Underdog hat den großen Favorit zumindest ärgern können, hätte ja mit ein bisschen mehr Spielglück in den letzten 10 Minuten vielleicht sogar die Partie gewinnen können. Wir wollen jetzt nochmal Jannik Kohlbacher zu Wort kommen lassen, aus deutscher Sicht hat auch einige Fragen beantwortet von den Journalisten und da hört er am besten selbst mal an, wie er diese Leistung eingeschätzt hat von der deutschen Mannschaft.
Ich glaube, von den 17 Paraden, die er hatte, waren bestimmt 12 freie und davon auch die ein oder andere Doppelchance. Also ich glaube, ja, die Würfe oder die Taktik, die wir gespielt haben, war die richtige. Wir haben uns sehr gut durchkombiniert. Natürlich sieht das blöd aus, wenn man dann bei der offensiven Abwehr nach einem Kreuz den Ball ins Ausschmeißt. Aber das ist uns davor auch schon passiert. Vielleicht fällt das dann aber auch nicht so auf. Gegen die Isländer waren wir ja immer auf zwei Tore, dann haben wir auch einen Ball weggeschmissen, haben den uns heute wieder dagegen ist dann wieder zurückgekämpft. Ja, heute war Österreich da ein bisschen abgezockt. Die haben natürlich bis zum Ende auf die guten Chancen gewartet. Hatten auch viele freie Würfe, aber im ganzen Turnier hat der Tor ja schon überragend gehalten. Ich glaube, der guckt sehr, sehr gut Video. Demnach gerade bei den Rückraumwürfen war er relativ früh schon da. Hat aber auch dann nichts mit Cleverness oder Coolness oder sonst was zu tun. Hat einfach gut gemacht. Muss man neidlos anerkennen. Aber ich glaube, Andi hatte 12 oder 13 Paraden. Ich glaube, logischerweise, wenn die so offensiv decken, kannst du nicht bei 14 Meter irgendwann hochspringen und das Tor schießen. Demnach, logischerweise, kommen die Rückraumspieler da nicht so zu den Distanzwürfen, mehr zu Durchbrüchen. Und wie gesagt, der war ja heute sehr gut im Tor. Das passiert, glaube ich, jedem Mal in der Bundesliga, dass pro Saison ein, zwei Mal, dass der gegnerische Tor einfach ein Faktor wird. Ja, das ist manchmal einfach so. Das kann man nicht erklären und natürlich nimmt dann das irgendwann mit, sodass man vielleicht dann doch irgendwann mal anfängt zu überlegen. Ist mit Sicherheit unseren Gegnern gegen Andi auch schon des Öfteren passiert. Von daher im nächsten Spiel kann das wieder komplett anders sein. Ich glaube, auf unsere Abwehr und auf unseren Tor, der können wir uns verlassen. Vorne haben wir eigentlich immer viele oder genug Tore erzielt, heute 22 und ja, das kommt von ganz alleine wieder. Darf man sich ein bisschen ärgern. War eine gute Chance für uns heute, das Spiel zu gewinnen. Nichtsdestotrotz am Ende ein Punkt gewonnen und jetzt liegt es nur noch so halb an uns.
Kleiner Ausblick noch, ein Punkt gewonnen immerhin, also zwei Spiele gewinnen und dann ist noch alles offen. Alles drin.
Genau. Das war vorher klar, dass wir nicht verlieren dürfen. Kann man bisher nicht. Geht weiter.
So, dann wollen wir jetzt nochmal Andi Wolf zu Wort kommen lassen, bevor wir dann zu den Österreichern rübergehen. Auch da gibt es noch ein kleines Exklusiv-Interview. Aber erstmal den deutschen Torhüter Andi Wolf.
Ich weiß nicht, ob glücklich das richtige Wort ist. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir das Halbfinale noch in eigener Hand haben, dass wir es immer noch aus eigenem Antrieb uns gesteckte Ziele schaffen können. Ich bin natürlich stolz auf die Moral, die Mannschaft gezeigt hat. Ich denke, dass wir kämpferisch ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Ich denke, dass die Abwehr sehr, sehr gut stand über 60 Minuten über den Angriff. Kann ich nicht viel sagen, ist nicht mein Ding. Bin ich auch ganz froh drum gerade. Ich denke, du hast es genauso gesehen wie ich. Und wenn du 22 Tore wirfst, dann kannst du, glaube ich, nicht zufrieden sein mit dieser Angriffsleistung. Ich denke, dass wir es insgesamt eigentlich ganz gut rausgespielt haben, aber dann halt den Abschluss nicht effizient genug gestaltet haben. Ja, ich denke, wir haben einen sehr erfahrenen Trainer. Ich denke, er wird die richtigen Worte in der Kabine, in der Besprechung finden. Und dann werden wir, glaube ich, in den Köpfen auch haben, dass wir eben weiterhin die Chance haben und dass es eben Kleinigkeiten sind, die uns fehlen, um auch so ein Spiel vielleicht letztendlich sogar souveräner gestalten. Man muss einfach auch der Tatsache Tribut zollen, dass die Österreicher sehr viel Selbstvertrauen getankt haben, ein sehr gutes Turnier spielen bisher, insbesondere der Torhüter. Das weiß ich nicht. Ich habe ihn heute zum quasi erstmal gesehen. Ich habe das erstmal gegen ihn gespielt, aber er scheint ein sehr gutes Zusammenspiel mit seiner Abwehr zu haben. Er scheint sehr explosiv zu sein und ist natürlich auch sehr emotional. Dass wir es in eigener Hand haben und dass wir eine gute Mannschaft haben insgesamt. Ich denke, dass natürlich sehr, sehr starke Gegner auf uns warten werden, aber möglicherweise sind es weder die Dänen noch die Franzosen. Das heißt, es ist eine Mannschaft in beiden Fällen, die ungefähr in unserer Stärke einzuordnen sind. Das heißt, Mannschaften auf Augenhöhe für uns und demzufolge ist es durchaus möglich, wenn wir einen guten Tag haben und eben die Fehler, die wir heute gemacht haben, nicht wiederholen, diese Mannschaften auch schlagen können.
Soweit dann Andi Wolf mit seinen Einschätzungen zum Spiel. Natürlich, klar, offensiv kann er nicht so viel sagen als Torhüter, aber zumindest dann auch das ein oder andere Wort über seinen Kollegen auf der anderen Seite gehören. Den werden wir gleich auch noch hören. Aber jetzt erstmal Robin exklusiv mit Robert Weber.
Robert Weber, was war das für ein krasses Handballspiel?
Kampf um jeden Zentimeter, ganz klares Torhüterspiel von beiden Seiten. Ich glaube, Konsti und Andi Wolf haben beide überragend gehalten. War auch der Grund an 22-22, das ist eine Seltenheit im modernen Handball, aber es ist überragend. Wir haben einen Punkt mitgenommen, wer hätte das vor dem Spiel gedacht.
Ihr habt am Ende über den Punkt sehr gefeiert, dabei habt ihr das ganze Spiel über kein einziges Mal zurückgelegen, sondern eher vorne weggespielt.
Es war dann schon so ein bisschen ein gespieltes Feiern zuerst. Man muss das realisieren. Wie du sagst, wir haben mit 4-5 Toren geführt und machen dann brutale Bockmistfehler am Ende. Aber wir haben einen Punkt und wir sind überglücklich.
Beschreib mal, auf welcher Welle ihr gerade so ein bisschen hier schwimmt. Das ist mit der größte Erfolg der österreichischen Handballnation.
Ja, ist es. Wir haben eine überragende Teamchemie und aktuell ist es so ein schmaler Grat zwischen Erfolgswelle und körperlichem Beschwerden. Ich sehe es jetzt schon wieder, dass wir heute später wieder alle im Physiozimmer herumliegen. Also irgendwie drängt uns das. Ich glaube, hätten wir heute verloren oder irgendwie so, dann würden wir alle körperlich auseinanderfallen. Aber jetzt, es ist so viel möglich. Noch. Und jetzt haben wir die Franzosen vor der Brust und wir freuen uns wieder aufs nächste Spiel.
Ich drücke euch die Daumen, macht sehr viel Spaß, euch zuzuschauen.
Dankeschön, Dankeschön.
So, und dann wollen wir jetzt noch den österreichischen Keeper hören. Konstantin Möstl hat ein paar Fragen beantwortet von den deutschen Kollegen und Robin hat wieder ins Mikrofon reingehalten und dann machen wir eine kurze Pause gleich und kommen dann wieder zurück und dann natürlich noch einen Blick auf die anderen Partien.
Wie ich dazu kommen bin, habe ich eine Liste bekommen mit den Nummern. Und da hat mir keine gefallen und dann wollte ich irgendwas Hohes. Absolut keine Ahnung. Hat keine Bedeutung.
Also ich muss sagen, eigentlich in der Jugend immer mit 1 gespielt. Von daher war ich eigentlich immer die 3. Weil ich zu hart gewechselt bin, wollte ich immer die 3. Und dann hatte ich international eben die 98, also bin ich jetzt 98. Und wenn es woanders hingeht, vielleicht nochmal die 1 wiederholen.
Man hat gesagt, du wirst bald irgendwann in der mit Sicherheit in Deutschland spielen. Wie sieht's aus? Das Ziel für dich, Bundesliga?
Ja, also das ist natürlich ein Traum von mir, ganz klar. Und ja, was sich ergibt oder ob es dann nächstes Jahr soweit sein soll, das werden wir dann nach der Sicherheit fahren.
Boah, wenn es meine Freunde fragen würde, ist es schlecht. Das sage ich, wäre ein arrogantes Arschloch. Das war's. Aber nein, also es ist sehr schön und es freut mich wirklich riesig, dass ich so gut halte und nicht so weit. Das ist so ein Großereignis, bei meinem ersten Großereignis, dass es so gut läuft.
Aber ja, es darf sich auch über die ganze Mannschaft, um die ganze Mannschaft drehen. Es muss sich nicht immer um mich drehen. Genau. Also das, ich glaube, das bestätigt meine Aussage. Also das, was uns auffällt, was wir selber ist. Es waren heute wir und Andi Wolf dann am Schluss leider, aber ja, aber es ist. Punkt ist ein Punkt. Nehmen wir mit in Österreich. Das ist sehr, sehr gut. Dankeschön. Danke.
Und da sind wir wieder zurück bei Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de mit all den Stimmen aus dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich, dem 22-22. Kommen wir zurück, aber blicken jetzt einmal auf die ja noch kommenden Gegner, schon bespielten Gegner, sage ich mal, der deutschen Nationalmannschaft in der Hauptrundengruppe. Denn da haben wir zum einen ein ja sehr souveränen Sieg der Franzosen gegen Island. Am Ende ist es ein 39-32. Erwartungsgemäß, Niklas, oder wie die Franzosen bisher aufgetreten sind?
Ja, würde ich schon sagen. Sie hatten ja diesen einen Ausrutscher in Anführungszeichen gegen die Schweiz. Das Ergebnis ist jetzt im Nachhinein eh wertlos, aber seitdem hat man ja schon gesehen, zu was sie zu leisten imstande sind, haben sich extrem gesteigert im Turnier. Und daher für mich absolut ein erwartbares Ergebnis gewesen. Gerade auch, wenn man im Hinterkopf hat, wie sich Island bisher geschlagen hat. Sie hatten sich jetzt gegen Deutschland schon ganz gut verkauft, aber ansonsten extrem geschwächelt, gerade auch total überraschend, gar keine richtige Gefahr aus dem Rückraum erzeugen können. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt sogar das erste Mal seit ganz, ganz vielen Jahren, seit 2003 Niederlagen in Folge bei einer Europameisterschaft kassiert, bei denen, kann man wahrscheinlich sagen, läuft gar nichts und ist jetzt schon einer der ganz, ganz großen Enttäuschungen dieser EM, oder?
Ja, besonders für dich, oder?
Ja, ich hatte ja den glorreichen Tipp abgegeben, dass Island Zweiter wird. Ich habe so das Gefühl, dass das schwierig wird. Aber es war fast klar, dass mir das noch auf die Füße fallen wird.
Passiert, aber ist okay, die Franzosen begeistern mich da schon eher, also wie die wieder ins Rollen kommen, muss ich sagen, 39 Tore gegen Island zu werfen, also das ist schon stark.
Das ist einfach clever und abgezockt. Das absolut, ist absolut. Die Franzosen, die man kennt und erwartet.
Würdest du sagen, dass die Franzosen sind damit auch sicher durch, oder nicht?
Ich würde auch diesmal wieder 100% sagen, da kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Sie spielen jetzt noch gegen Ungarn und Kroatien. Österreich, stimmt. Da müssen schon extrem große Überraschungen passieren, dass da noch irgendwas anbrennt. Aber das kann ich mir eigentlich bei bestem Willen nicht vorstellen. Gerade jetzt mit dem Eindruck der letzten beiden Spiele sehe ich das
nicht. Die Hauptrundengruppe mit 6 Punkten an. Ungarn wie auch Österreich liegen mit 4 Punkten jeweils dahinter. Also wenn die Franzosen wieder der Erwartung beide Spiele verlieren sollten, dann wird es natürlich eng. Also für die Franzosen, aber bei der Performance glaube ich auch nicht mehr unbedingt da dran. Was uns aber vielleicht zum nächsten Spiel bringt, sage ich mal, weil dort haben die Ungarn nämlich die Kroaten geschlagen, was wiederum natürlich auch der deutschen Mannschaft, sage ich mal, ein bisschen in die Karten spielt, weil wenn die Franzosen die Österreicher schlagen, dann hat Deutschland es weiterhin in eigener Hand, bei Siegen gegen Ungarn und die Kroaten sich dann auf 7 Punkte zu setzen und die Möglichkeit zu haben, trotzdem noch ins Halbfinale einzuziehen. Die Ungarn, Überraschungsteam würde ich behaupten, neben den Österreichern, oder?
Absolutes Überraschungsteam und für mich auch ein ziemlich heißer Tipp sogar fürs Halbfinale. Auf das Spiel gegen Deutschland bin ich auch wirklich jetzt schon richtig gespannt, weil das will ich erstmal sehen, wie wir die Ungarn besiegen wollen. Ich glaube, das wird schon ein richtig, richtig hartes Brett. Sie hatten jetzt die Niederlage gegen Österreich kassiert, aber ansonsten schon ein überraschend souveräner Auftritt in vielen Spielen für mich. Also gehe ich voll mit. Für mich eine der großen Überraschungen bisher des Turniers. Und auch Kroatien finde ich trotz der Niederlage nie zu unterschätzen. Bei denen weiß man nie, wie die Tagesform aussieht. Die können auch an bestimmten Tagen jeden schlagen.
Wir haben es im allerersten Spiel der Kroaten gesehen, wie sie die Spanier einfach komplett dahergespielt haben. Das war unglaublich, aber die Ungarn sind einfach auch ein Team. Wir kennen es aus der ja, näheren bis mittleren Vergangenheit, das ist eine Mannschaft, wo sich Deutschland immer sehr, sehr schwer tut in diesem Spielstil. Lange Angriffe, extrem viel Spiel über den Kreis. Das ist auch jetzt wieder das Mittel zum Erfolg der Ungarn bei dieser Europameisterschaft. Eine extrem kompakte, starke Abwehr, sowohl bei den Ungarn als auch bei den Kroaten. Ich glaube, es wird ein richtig, richtig dickes Brett zu bohren sein für das DHB-Team, diese beiden Spiele zu gewinnen und da nicht vielleicht, ja, also da 4 Punkte draus mitzunehmen, sehe ich nach der heutigen Vorstellung, aber auch nach der Vorstellung gegen Island als sehr, sehr schwer.
Nee, gerade auch im Hintergedanken mit der spielerischen Leistung jetzt, mit den, ja, dieser Art, wie schwer sie sich im Angriff tun. Ich denke mal, ist ja schon zu erwarten, dass Ungarn und Kroatien vielleicht noch mal ein bisschen kämpferisch härter sind als alle Gegner, die wir bisher haben. So würde ich es jetzt zumindest erwarten. Und ja, da wird es ja dann noch mal mehr darauf ankommen, da spielerische Lösungen zu finden. Und ich weiß nicht, wie man das in den paar Trainingseinheiten, wo ja wahrscheinlich sowieso nur Regeneration in Forderung steht, da noch großartig viel machen wird. Also wenn das jetzt nicht läuft, fällt es mir ganz, ganz schwer zu glauben, dass das noch mal richtig ins Rollen kommt. Und dann hinten raus noch Ungarn und Kroatien als Gegner zu haben, wenn die Kräfte sowieso schon ein bisschen zu Ende gehen. Es wird nicht leicht. Es wird auf keinen Fall leicht.
Definitiv. Übermorgen werden wir schlauer sein um diese Uhrzeit. Dann ist das Spiel der Deutschen gegen Ungarn gespielt und Frankreich gegen Österreich hat auch schon stattgefunden. Dann haben wir ja vielleicht schon Klarheit, hoffen wir fürs deutsche Team, dass wir dann noch nicht Klarheit haben, sondern dass dann noch die Chance besteht, eben doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Aber ja, es ist ein Do-or-Die-Match gegen die Ungarn, das da am Montag um 20.30 Uhr stattfindet. Und ich bin gespannt, was für eine Reaktion das deutsche Team nach der heutigen, ja, nach diesem Kampf heute und dieser wirklich schlechten Leistung in der Offensive zeigen wird. Und ja, wir bleiben für euch natürlich am Ball. Gucken jetzt aber einmal noch zuletzt in die andere Hauptrundengruppe, in der sich ja das Team aller Teams, der Top-Favorit schlechthin, Dänemark, mit Ach und Krach, sage ich mal, gegen den amtierenden Europameister Schweden durchsetzen konnte mit 28-27. Niklas, da müssen wir sprechen über eine ja extrem wilde Schlussphase beziehungsweise extrem wilde letzte Minute.
Ja, erstmal würde ich festhalten, es war das erwartete Spitzenspiel. Ich glaube, da kann sich ja erstmal jeder drauf einigen. Also das Tempo war unglaublich hoch, Spielzüge waren unfassbar schön. Es gab qualitativ hochwertige Abschlüsse, auch sehenswerte Paraden von den Torhütern. Leider wurde das Ganze so ein bisschen dann überschattet, wie du schon angedeutet hast, von dieser ominösen letzten Minute, als Dänemark zuerst den Deckel drauf machen kann, von rechts außen über Magnus Landin wirft, dann es einen ewig langen Videobeweis gibt. Keiner in der Halle, das hat mich so ein bisschen auch an Fußball erinnert, keiner in der Halle wusste so richtig, was los ist. Auch die Kommentatoren wussten nicht, was wird hier eigentlich gerade geprüft. Dann war irgendwann klar, ja, passt zu viel. Dann gab es noch Stress mit der Uhr. Wo wird die hingestellt? Wie viele Sekunden gibt es noch? Weil die Schweden hatten ja dann noch Zeit, den Ausgleich zu werfen. Und als wäre das alles nicht genug gewesen, gab es ja in diesem Angriff direkt die nächste kuriose Aktion. Und zwar hatte Schweden getroffen, aber auch keine Anerkennung gefunden mit diesem Treffer. Erstmal zur ersten Szene. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du das direkt durchblickt oder hast du da auch erstmal ein paar Fragezeichen im Kopf, als es da zum Videobeweis ging?
Also ich habe es gar nicht verstanden, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass dieser Videobeweis von den Schiedsrichtern genommen wurde auf Zuruf der Schweden.
Ich hatte auch extrem das Gefühl, dass sie am Anfang selbst nicht genau wussten, was hier eigentlich gerade Sache ist und das erstmal die Schweden erklären mussten. Das war eine sehr, sehr seltsame Situation.
Absolut, sie haben das Tor gepfiffen. Es kommt der Pfiff, der Arm wird gehoben, es wird zum Mittelkreis gezeigt. Das ist für mich das klare Signal, dass das Tor gegeben wird. Und dann gibt es natürlich Proteste seitens der Schweden. Und ja, gut, wenn sie sich dann im Videobeweis angucken und rekonstruieren können, dass es tatsächlich ein Pass zu viel ist, dann will ich nichts sagen. Dann will ich überhaupt nichts sagen, aber ja, mir fehlt dann natürlich die absolut die Transparenz beim Videobeweis. Ne? Es ist wie beim Fußball, du hast es gerade schon angesprochen, keiner weiß, was los ist, worum es überhaupt geht. Die Entscheidung ist natürlich ja unglaublich bitter, sage ich mal, für die Dänen. Und dann habe ich natürlich das Gefühl, dass die Schiedsrichter sich dann irgendwie in dem Moment, nehmen sie sich wichtig, treffen diese Entscheidung und kommen aus dieser Schleife, wir sind wichtig, nicht mehr raus und machen es auf der anderen Seite nur noch schlimmer. Mit der nächsten, meiner Meinung nach, fatalen Fehlentscheidung. Denn die Situation ist dann so, die Schweden spielen den Angriff gut aus, spielen einen Einläufer mit Hampus Wanne und Oskar Bergendahl wird freigespielt. Oskar Bergendahl nimmt sich den Wurf, macht das Tor, das vermeintliche 28-28. Das wird von den Schiedsrichtern abgepfiffen mit der Begründung, dass Hampus Wanne im Kreis steht. Oskar Bergendahl steht nicht im Kreis, Hampus Wanne steht im Kreis, aber dass Hampus Wanne vom Abwehrspieler mit Volldampf in diesen Kreis reingefeuert wird, mit einem riesen Schubser als Einläufer, das gucken sie sich nicht im Videobeweis an, sondern dann ist das Thema gegessen.
Ich muss sagen, im Kontrast zur ersten Szene finde ich das noch viel, viel wahnsinniger. Das erste kann ich mir noch irgendwie erschließen, aber die Szene mit Wanne ist völlig verrückt. Ist einfach völlig verrückt, weil er kann ja faktisch nichts machen. Der wiegt die Hälfte von seinem Gegenspieler, wird da eben hingeschoben. Also es passiert halt. Es ist dann nur eben traurig, dass die Schiedsrichter mit solchen Entscheidungen irgendwie dieses ganze Topspiel kaputt machen. Du hast zwei Mannschaften, die sich die ganze Zeit auf höchstem Niveau bekämpfen und am Ende wird aber alles nur auf diese eine Szene reduziert und es wird immer nur über diese eine Szene gesprochen. Das macht mich dann schon am Ende ein bisschen traurig, muss ich sagen. Weil es auch gerade ist, es wirkt irgendwie so willkürlich und so zufällig, was da entschieden wurde. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, gerade in so einem Moment, da dann so einen Pfiff rauszuhauen.
Da stimme ich dir voll und ganz zu, weil du hast es gerade, als wir begonnen haben, über dieses Spiel zu sprechen, schon gesagt, es war ein Spiel, das man sich schon gerne angeschaut hat und sich wirklich gut anschauen konnte. Also da haben wir richtig flüssigen Handball gesehen, schöne Spielzüge. Matthias Gitzel in MVP-Welthandballerform mit 10 Toren aus 11 Versuchen. Ja. Unglaublich, wie er gespielt hat. Mikkel Hansen meiner Meinung nach auf seine alten Tage auch nochmal ein richtig starkes Spiel gemacht. Hans Lindberg 4 von 4 mit 42 Jahren. Unglaublich, brauchen wir gar nicht mehr darüber reden. Der macht das ja gefühlt jeden Tag so. Und stark, aber auch auf schwedischer Seite. Hampus Wanne mit 9 Toren. Alvin Lagergren hat ein starkes Spiel gemacht. Jonathan Karlsbogard, für mich einer der besten Mittelblockspieler dieser Welt. Unglaublich, ne? Leider nicht mehr so im Fokus, weil er nicht mehr in der HBL bei Lemgo spielt. Da blutet mir natürlich auch das Herz. Aber dass Lemgo zum Mann nach Barcelona gegangen ist und nicht bei Lemgo geblieben ist, kann ich so ein kleines bisschen nachvollziehen. Es war schon stark. Also, und man muss einfach sagen, also diese Hauptrundengruppe mit den Dänen und den Schweden, boah, das sind schon zwei bockstarke Mannschaften. Also niemand, ich sehe in unserer Hauptrundengruppe, abgesehen von den Franzosen, niemanden auf diesem Weg.
Ja, ich glaube, egal wer sich jetzt von Deutschland, Ungarn, Österreich oder Kroatien durchsetzt, man kann schon relativ sicher davon ausgehen, dass das eher das Ticket für Spiel um Platz 3 ist als fürs Finale. Wenn man dann auf Dänemark trifft, wird es extrem schwer. Andererseits finde ich es aber auch schön zu sehen, dass man es mit Schweden schon mal eine Mannschaft hat, wovon man sagen kann, dass die Dänemark auf jeden Fall schlagen können in einem Spiel. Falls sie jetzt nochmal im Finale aufeinandertreffen würden, wäre es für mich kein klares Ding zugunsten Dänemark. Das ist vielleicht so ein bisschen die einzige Mannschaft neben Frankreich, der ich es gerade zutrauen würde, jetzt nach dem bisher Gesehenen. Und einfach eine wahnsinnig geile Truppe mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Also sind ja auch nicht umsonst amtierender Titelverteidiger. Aber es ist absolut schön zu sehen, dass sie das auch in diesem Jahr wieder so konstant auf die Platte bringen können.
Also das heißt, die Dänen werden voraussichtlich diese Hauptrundengruppe recht souverän gewinnen. Und bei der Leistung, die Schweden gezeigt haben, glaube ich, dass sie als Gruppenzweiter da auch ins Halbfinale einziehen werden. Das Ganze entscheidet sich vielleicht schon, ich würde sagen, die Entscheidung fällt morgen, weil das Spiel Schweden gegen Portugal um 18 Uhr. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig spannendes Match, weil die Portugiesen auch echt eine starke Runde spielen, muss man sagen, da. Haben sich gut reingekämpft und da werden die Schweden dann gegen die Portugiesen antreten. Beide stehen aktuell bei 4 Punkten in dieser Hauptrundengruppe, ja. Und der Sieger aus diesem Spiel wird den Dänen dann, sage ich mal, relativ sicher ins Halbfinale folgen. Und wir bleiben weiter für euch natürlich am Ball. Hier bei Anwurf, der Handballtalk bei meinsportpodcast.de. Verabschieden uns jetzt und hoffen, dass wir noch weitere Folgen zu den Spielen der deutschen Mannschaft aufnehmen können, auch über die Hauptrunde hinaus. Danke und macht's gut.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.